Also, ich hätte ja nie gedacht, dass unser Japan-Trip am Gate endet.
Ey, ich fass es nicht. Da verpassen wir einmal den Flug.
Und dann ist der erste G1-Turniertag auch noch in den USA.
Du, das heißt, wir wären eh eine Woche zu früh in Japan gewesen, wenn die jetzt in den USA catchen.
Exakt. Also im Grunde hat uns das Universum gerade von einem unnötigen Jetlag geschützt.
Ja, das ist jetzt aber auch die positivste Interpretation eines verpassten Langstreckenflugs, die ich je gehört habe. Ne? Also, weiß ja nicht.
Naja, also, ich weiß nicht. Passen wir auf. Also, wir fahren jetzt ganz entspannt nach Hause, bestellen Pizza, schauen den ersten Turniertag über meinen New Japan World Account.
Das heißt, so ganz ohne 30-Stunden-Flug, ohne Zeitverschiebung, ohne nervige Passagiere und dafür mit einer Couch, die bequem ist als jeder Economy-Sitz, klingt nach einem fantastischen Plan B, lieber Chris.
Ja, und obendrauf können wir während der Matches sogar noch pausieren.
Ja, also das kann in der Halle, in der Now Arena keiner. Das heißt, wir haben Trinkpausen. Geil.
Ja, und die bin ich auch schon gewöhnt. Und ich meine, eigentlich haben wir dann ja auch gewonnen irgendwie.
Ja, wir haben zwar den Flug verloren.
Aber den Komfort-Main-Event, den haben wir gewonnen.
Ja, dann klingt gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt aber mal direkt los, sonst verpasst auch noch den Zug nach Hause. We're doing it strong style, baby! Kampai Tomodachi und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 10 des Strong Style Stammtisch. Mein Name ist Sven. Manche Leute kennen mich als Pumper der Herzen, andere als zweifachen König der Nerds. Aber heute bin ich vor allen Dingen der Host dieses sympathischen kleinen Podcast-Projekts. Und das mache ich natürlich nicht alleine. An meiner Seite befindet sich mein kongenialer Co-Host, mein Partner in Crime seit vielen Jahren, der Mann, der gerne in Mikrofone spricht, der gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme Geburtstag hatte. Hallo Chris, alles Gute nochmal nachträglich.
Oh, Yoroshikurashima! Danke dir.
Yoroshikurashima!
Ich spreche nie nur in Mikrofone, also so rein, auch hier in Fleisch und Blut, sondern mittlerweile ja auch, ich sag mal, in Funko-Pop-Form. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal. Und ja, ich hatte aus Versehen gestern Geburtstag, das stimmt wohl.
Aus Versehen.
Naja, das plant man ja selber nicht, ne?
Also.
Da fragt einen ja niemand. Danke, Papa.
Ja, du. Oh, ich weiß, es gehört jetzt ja eigentlich nicht hin, ja, aber ich bin ja 2 Wochen zu früh damals geboren. Das heißt, ich habe meine Mutter auch nicht gefragt, ob sie jetzt schon bereit ist. Und das hat sie mir jahrelang vorgehalten, dass ich ihr in den Weg gekommen bin, bevor sie eine leckere Fischsemmel essen konnte.
Ja, verständlich halt auch, ne? Fischsemmel over Sven, ja, würde ich auch sagen.
Ja, oder auch nicht. Wie geht's dir denn so jetzt mit einer ganz neuen Zahl vorne dran?
Ja, mit der großen 4 vorne. Ja, mir geht's gut. Hat sich jetzt erschreckenderweise nicht so viel verändert erstmal bisher. Und ansonsten schenke ich mir einen kleinen Städtetrip, mir und meiner Verlobten. Wir fahren dann morgen übers Wochenende nach Prag und das wird toll. Und vorher, ja, nehmen wir noch hier schnell eine Episode auf. Vor allem schnell, ich bin gespannt, wie schnell.
Vor allem schnell. Vor allem, weil es übermorgen ja auch schon losgeht mit dem G1 und wir müssen da noch drüber reden, haben wir ja gesagt im Vorfeld. Und nachdem ja jetzt unsere letzte Episode gar nicht so lang her ist, haben wir jetzt auch nur überschaubare Menge an News, das, was zwischenzeitlich passiert ist. Und dann können wir dann eben den ganzen Fokus heute auf unseren G1-Preview legen, wo wir natürlich ganz traditionell alles durchgetippt haben, euch die Kandidaten, die Teilnehmer vorstellen, mal kurz den Turniermodus erstellen, nicht erstellen, sondern erklären, so rum heißt. Und ja, wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt hier in den kleinen News-Teil starten,
gerne.
Der sehr überschaubar ist. Ja, also es ist sehr, sehr rücktrittslastig, unser News-Teil. Ja, denn vor ein paar Tagen hat Tomoaki Honma in seiner Heimatstadt angekündigt, dass er nächstes Jahr zurücktreten wird.
Mhm.
Gut, ich glaube, im Jahr 2027 wird das vom Impact her deutlich weniger stark sein, wie noch vor ein paar Jahren, als er da so ein Kultheld war während des G1. Ja, aber dann kam er dann die Verletzung dazwischen und dann seitdem ist er ja auch irgendwo einfach nicht mehr dasselbe.
Nee, seitdem ist man froh, dass er sich überhaupt noch bewegen kann, im Grunde.
Ja, also er ist immer noch ein lustiger Zeitgenosse. Ja, egal, ob er eben seine Kokeshis zeigt oder ob er was sagt. Aber ja.
Ja.
Schau mal, was sie mit Retirement bei ihm planen.
Mhm.
Ja, es gab dafür die Tage jetzt auch ein sehr stilvolles, kleines Retirement in der Korakuen Hall. Nicht ansatzweise so groß und festlich wie das Tanahashi Retirement, aber ich meine, wer bekommt es schon? Ja, Tiger Mask 4 ist nach über 30 Jahren zurückgetreten, hat im Rahmen der Show in der Korakuen Hall zwei kleine Special Matches bekommen. Eins gegen den Neffen des Original Dynamite Kid, ja, der tritt an unter dem Namen Dynamite Kid Tommy Billington.
Jo.
Ja, 5 Minuten Exhibition, danach 5 Minuten Exhibition gegen Black Tiger Mask, a.k.a. Rocky Romero. Und dann eine schöne kleine Verabschiedungszeremonie, wo alle möglichen Leute rauskamen, wo die ganzen Stables rauskamen. Ja, das erste Retirement, das Tanahashi als Präsident leiten durfte. Ja, der Original Tiger Mask war noch da. Es gab mal kurz ein Lockup zwischen den beiden Tiger Masken-Menschen.
Tiger Masken.
Ja, war eine schöne kleine Zeremonie. Sehr stilvoll, sehr ehrenvoll. Kommt mal gut machen.
Ja.
Ja, und dann gab es im Rahmen der Show auch noch zwei Titelmatches. Ja, einmal eine Verteidigung des IWGP Junior Titles, wo Yo erfolgreich verteidigen konnte. Und ein Global Title Match, die erste Verteidigung vom frisch gebackenen Champion Shota Umino. Und Shota Umino hat direkt Shota Umino Sachen gemacht und hat den Gürtel direkt wieder verloren an Gabe Kidd. Ja, der AEW-Guy hat einen New Japan-Gürtel jetzt. Ein Satz, den wir, glaube ich, nicht zum ersten Mal gesagt haben in den letzten Jahren.
Ja, das ist richtig. Ist halt schon ein bisschen uff. Na, ich habe direkt wilde Deutungen gelesen im Reddit, dass das jetzt bedeuten würde, dass Shota Umino den G1 gewinnt, ja, weil es wäre so typisch, dass man sozusagen den Titel wegnimmt und damit er nicht, also weil jemand der Global Title Champion ist, kann ich den G1 gewinnen und so. Ich habe mir nur gedacht, nee, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht, was genau der Gedankengang war. Ich sag mal so, wenn sie versuchen, Shota Umino zum nächsten Yoshihashi zu machen, also funktioniert das sehr gut bisher.
Also ich glaube tatsächlich, dass Gabe Kidd den Gürtel schon vor einigen Monaten hätte gewinnen sollen. Ja, da hat er ja doch damals Yota Tsuji angegriffen, als der eben noch Doppelchampion war. Und dann war doch Gabe Kidd erstmal verletzt. Und ist er dann durch Andrade ersetzt worden und dann ist Andrade ja Champ geworden. Und dann hat Andrade den Gürtel in dem Three-Way vor ein paar Wochen verloren gegen Shota. Und jetzt holt halt Kidd den Titelgewinn vermutlich nach, den er vor ein paar Monaten schon hätte haben sollen. So interpretiere ich das. Ist natürlich jetzt bitter, dass Shota, ich meine, wir haben uns ja beim letzten Mal ausgiebig drüber unterhalten, er hat 19 Chancen gebraucht, um endlich mal einen Titel zu gewinnen. Und dann ist es V1, die erste Verteidigung, wo er direkt wieder verliert. Ist halt jetzt auch nicht wirklich eine schöne Situation für ihn.
Ja, man müsste sich auch entmuten, wenn man was sagt. Einmal mit Profis.
Wir machen das erst ein paar Jährchen. Also
ja,
denkt ja nichts dabei.
Ja, okay, passt. Ja, also ich glaube das auch. Ich hätte auch gefühlt gesagt, das ist länger wie nur ein paar Monate her. So, Aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht das Gleiche insofern, weil es die Zeitfenster halt anders ist. Und man hätte jetzt einfach auch wirklich mal Shota eine Chance geben können, im Sinne von, ja, lauf halt mal mit dem Titel und zeig, was du kannst. So ist es halt jetzt erstmal wieder ein Downfall. Klar, wir haben G1, ja, das ist, ich möchte das mal mit Fußball vergleichen, ja, da stehen jetzt die nächsten Spiele sofort wieder vor der Tür, das heißt, man kann es relativ schnell wieder vergessen machen, aber hab da so meine Zweifel, dass das passiert. Und für Gabe Kidd, ja, mein Gott, der hat halt Naito-Sachen dann mit dem Gürtel auch gemacht und so.
Ja, also das finde ich ja fast noch spannender, weil auch da jetzt, also der Sieg gegen Shota war sehr deutlich am Schluss. Mhm. Ja, es gab am Schluss einen schönen Death Rider, ja, den Moxley-Finisher gegen Shota zum Sieg. Shota sah dann auch deutlich gezeichnet aus. Und während des Matches und auch nach dem Match hat Gabe Kidd ständig sich mit Tanahashi angelegt. Ja, hat ihn angespuckt, hat sich von ihm dann am Schluss auch die Gürtel rumlegen lassen, hat die Gürtel durch die Gegend gepfeffert, wie du es ihm sagst, Naito-mäßig. Ja, er ist jetzt halt der böse Outsider, der den Gürtel hostage nimmt.
Ja, also.
Und dann ist halt die Frage, wer ist jetzt dann für New Japan der Typ, der den Gürtel wieder rettet, der die Ehre von New Japan wiederherstellt? Theoretisch wäre das dann so ein Spot, den könntest du gut für Wrestle Kingdom aufbauen.
Könnte man, ja.
So eine Terrorregentschaft von Gabe Kidd und bis dahin eben einen glaubwürdigen Herausforderer aufbauen, der dann die Ehre von New Japan wiederherstellt. Ja, da wäre dann so der erste Wunschkandidat, den ich sofort im Kopf hätte, aufgrund der gemeinsamen Geschichte Driller Maloney. Aber da wird sich jetzt dann im Turnier gleich auch zeigen, wie die beiden zueinander stehen.
Genau.
Sind ja im gleichen Block.
Also mit Sicherheit. Ja. Gibt es denn einen neuen Tiger Mask? Also ich denke nicht, aber man kann ja auch mit dich fragen. Hier und da liest man ja manchmal.
Ja, nicht, ne?
Ja, klar, aber hier und da liest man ja manchmal. Hier ist Kato oder war das ein anderer Young Lion? Irgendein Young Lion, der zurückkommen soll und vielleicht als Tiger Mask.
Was ich ja ganz witzig finde, der Name, den ich immer am häufigsten lese in der Diskussion, ist ja Master Wato.
Ja gut, der ist halt,
wo ich mir denk,
schon da.
Er ist ja schon da, aber wäre er halt weg. Ja, aber es wäre vielleicht tatsächlich gar nicht so blöd, ja, ihn einen Neustart zu geben. Auf der anderen Seite, dieses Tiger Mask-Ding ist natürlich auch ein Gimmick, was einen gewissen Namen mit sich trägt und eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, der erste Tiger Mask war ein legendärer Wrestler, der seiner Zeit weit voraus war. Und die danach kamen, die waren auch alle nicht schlecht. Auch wenn jetzt eben der Tiger Mask 4 jetzt auf seine alten Tage eher so ein bisschen der Grumpy Old Man geworden ist, der war auch kein schlechter Wrestler, definitiv nicht. Ja, die Frage ist halt, möchtest du einen Young Lion nach seiner Exkursion diese Bürde in Anführungszeichen aufdrücken oder nimmst dann doch jemand, der vielleicht ein bisschen Erfahrung hat?
Ja, oder halt gar nicht.
Oder halt gar nicht. Es ist halt ein gewisser Anachronismus schon, dieses Gimmick. Ja, in der realistischen Welt heutzutage, wo War Dogs aktiv waren und wo Unbound Company und das United Empire und dann hast du halt mittendrin einen Typen im Tigerkostüm.
Ja, und was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch, dass die, glaube ich, keine Merchandise verkaufen dürfen oder zumindest kein Geld daran verdienen. Also, dass wir da auch Einschränkungen haben mit dem Tiger Mask Gimmick, was du halt sonst nicht hättest, wenn der nicht Tiger Mask wäre. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt ja bis heute auch kein Tiger Mask Merch oder im Moment eben zu kaufen, wenn ich mich nicht irre, habe ich zumindest gelesen. Ich habe es nicht nachgeguckt. Also nicht beim New Japan Shop zumindest.
Das habe ich jetzt auch nicht verifiziert, ehrlich gesagt. Ist aber auch so, dass das Tiger Mask für mich in den letzten Jahren auch schon gar keine große Rolle mehr gespielt hat.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, vielleicht am ehesten nochmal vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder so, als er nochmal so einen kleinen Zwischensprint hingelegt hat und eben wirklich grumpy und ein bisschen aggressiver rangegangen ist. Aber ansonsten, seit da die Ankündigung kam, ja, Tiger Mask wird im Juli zurücktreten, weißt du, so im Schatten des Tanahashi-Retirements. Ja, dann war es halt tatsächlich soweit. Und ja, der eine bekommt den Tokyo Dome und der andere die Korakuen Hall. Ja, ich meine, klar, das ist mehr oder weniger das Wohnzimmer. Aber ist auch einfach mal ein ganz anderer Maßstab, ne? Nee, eben. Ja, also für das, was es sein sollte, war es sehr stilvoll. Bräuchte ich zwingend einen neuen Tiger Mask? Nein, ganz klar. Nein, dann würde ich eher sagen, schaut, dass er vielleicht was Neues entwickelt, ja. Man muss nicht der nächste Tiger Mask werden, sondern der erste irgendwas halt. Auf der anderen Seite ist es halt immer noch ein Werkzeug und ein mächtiges Tool, was man halt in der Schublade einfach mal aufbewahren kann.
Ja.
Vielleicht macht es ja Farley.
Mhm, ja.
Tiger Mask Fett.
ja, würde ich auf jeden Fall sehen, ja, genau.
Ja, oder Chase Owens oder sowas.
Dann lass es lieber sein, hätte ich gesagt.
Oder Sanada. Übrigens, ich bin sehr enttäuscht, dass Sanada die Haare jetzt doch wieder blond hat.
Ja, ich teile deine Enttäuschung auch. Ja.
Ich dachte, dass er jetzt da nach seinem Comeback da vielleicht mit diesem roten Stil, was sich doch noch ein bisschen neu erfindet, aber wir sind wieder beim Blonden gelandet mit dem komischen Bart im Gesicht. Da bin ich gespannt, was der im G1 abliefern kann. Die Erwartung ist ehrlich gesagt nicht so hoch.
Ja, die Erwartung teilen wir.
Ja. Aber nachdem wir jetzt dann praktisch über die News haben und jetzt eh fast organisch da gelandet sind, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal über den G1 sprechen. Ja, Ausgabe 36, es ist G1 Climax 36.
Yes, yes, yes.
Ja, findet übermorgen statt, der erste Tag, am 11. Juli. Läuft bis zum 16.8. das Turnier. Ja, wir haben wie fast immer 19 Turniertage. Wir haben zum Glück wieder das Konzept mit den zwei Blöcken, mit jeweils 10 Teilnehmern. Ja, wir sind also zum Glück wieder nicht auf die 4 Blöcke gegangen wie vor ein paar Jahren. Und im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es eine kleine Änderung hinten raus. Ja, letztes Jahr sind ja die ersten 3 pro Block in die nächste Runde gekommen. Ja, mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Dieses Jahr sind wir ein bisschen straighter. Ja, die Top 2 kommen weiter in die Halbfinale. Das heißt, der Erste aus Block A tritt dann gegen den Zweiten aus Block B. Und umgekehrt. Und die Sieger daraus gehen dann ins Finale. Und damit haben wir eigentlich ein sehr traditionelles, würde ich fast schon sagen, Turnier von der Struktur her.
Oh ja.
Mir fällt gerade auf, ich vermisse den Alex ein bisschen, weil normalerweise wäre es jetzt die Aufgabe von Alex gewesen, uns zu erklären, was der G1 denn überhaupt ist. Aber naja.
Ja. Hallo Alex, weiß nicht, ob du zuhörst, aber Grüße. Du kannst ja vielleicht irgendwie eine Sprache.
Kannst du gerne in die Kommentare schreiben.
Ja. Naja, also
gut.
Der G1 ist natürlich das größte und ruhmreichste Wrestling-Turnier der Welt.
Oh. Mhm. Und deswegen sind auch die größten und ruhmreichsten Wrestler mit dabei.
Ja, genau. Ja?
Fragezeichen. Kommen wir gleich dazu. Starten wir doch einfach mal in die Blöcke rein. Ja, wir starten, würde ich sagen, ganz traditionell mit dem A-Block. Ja, in alphabetischer Reihenfolge A vor B.
Mm.
Und beginnen dort mit den Teilnehmern, mit demjenigen, der letztes Jahr den G1 gewonnen hat, nämlich Konosuke Takeshita, der zum dritten Mal mit dabei ist, der aktuelle NJPW World Television Champion ist. Ja, und wie gesagt, letztes Jahr hat er das Ding geholt. Und ich denke, dass er auch dieses Jahr einer der Top-Guys sein wird für das Turnier.
Ja, das denke ich auch. Ich weiß nicht, revealen wir ein bisschen was von unseren Tipps schon? Ja, nein, vielleicht.
Gerne, gerne, gerne.
Und bei mir kommt der ins Halbfinale. Ich verrate jetzt an der Stelle noch nicht gegen wen, aber als Zweiter, wenn ich das hier so sehe. Und ja, Also ich erwarte auch ein verdammt starkes Turnier von ihm und auch, dass er weit kommt. Das glaube ich auch.
Bei mir gewinnt er den A-Block und wird sogar Finalist in meiner,
ja,
in meinem Tippspiel.
Bei mir ist es sehr knapp. Also die sind punktgleich, erster und zweiter. Er hat aber wegen einem Tiebreaker verloren.
Genau, bei mir sind erster und zweiter auch punktgleich, aber da ist er der Sieger draußen.
Okay.
Deswegen geht er als Block A-Sieger da bei mir durch ins Halbfinale.
Mhm.
Ja, es ist ein Kerl, der einfach mit seiner Matchqualität dem Turnier unglaublich gut tun wird. Und allein deswegen möchte ich ihm eigentlich auch da in der Vorschlussrunde und im Finale haben. Einfach auch Matchqualität mäßig. New Japan ist in der Position, sie müssen jetzt mit diesem G1 mal einfach wieder so ein Turnier raushauen, was von der Wrestling-Qualität her überzeugt. Ja, die Chance hat man, ja, Fat Fuck Farley ist nicht dabei, Chase Owens ist nicht dabei, Yujiro ist nicht dabei. Ja. Mit Konosuke Takeshita hast du da ein ordentliches Werkzeug in der Hand, der genau diese Matchqualität bringen kann. Und er hat genug Mitspieler in seiner Gruppe, mit denen er diese Matchqualität delivern kann.
Mhm.
Zum Beispiel der nächste in der Liste, der amtierende IWGP-Champion, Yota Tsuji, der 2024, also vor 2 Jahren, zumindest Finalist war, damals gegen Zack Sabre verloren hat, ist zum 4. Mal mit dabei. Und allein aufgrund der Tatsache, dass er der IWGP-Champion ist, muss sie natürlich zum oberen Kreis mit dazuzählen. Aber aufgrund der Tatsache, dass er IWGP-Champion ist, musst du auch ganz klar sagen, er wird das Ding vermutlich nicht gewinnen.
Ja, genau so ist das bei mir auch. Er ist der erste bei mir im A-Block, wie gesagt, aber punktgleich mit Takeshita. Bei mir ist es nur so, bei mir liegt es eher am Booking vom B-Block, warum er erster ist und nicht zweiter, weil ich eine bestimmte Paarung haben wollte, aber auch ein bestimmtes Outcome am Ende, dass eben der zweiter ist im B-Block, eben zweiter sein musste. Und ja, deshalb ist Yota Tsuji erster. So, aber er wird dementsprechend auch im Halbfinale ausscheiden, weil der wird nicht gewinnen, wenn er IW-Champion ist. Er wird natürlich auch nicht oft verlieren, ja, ist klar. Ja, deshalb ist er da, wo er ist.
Gegen wen verliert er denn bei dir?
Ja, lass mich nicht lügen, da muss ich mal da ganz kurz in unsere Tabelle cheaten und übrigens ein großes Lob an dich für die Vorbereitung, das ist natürlich ganz toll. Verlieren tut er bei mir. Oh Mann, warum habe ich das gemacht? Ja, ich habe halt genau Sanada ziemlich abkacken lassen und habe ihm dann halt einen Sieg, einen wichtigen gegeben und das ist halt gegen Tsuji. Und Yuto Ice habe ich gewinnen lassen gegen ihn. Der gewinnt ansonsten auch nicht so viel. Aber halt gegen Tsuji. Und bei Yuto Ice habe ich gedacht, da könnte vielleicht dann auch eine Titelverteidigung irgendwo sein dazwischen, die er dann relativ deutlich verliert, aber wird schon mal angeteasert, verstehst du?
Mhm. Ist ja insofern ganz witzig, weil Takeshita und Tsuji sind ja auch diejenigen, die an Tag 1 auch direkt gegeneinander wrestlen.
Ja, genau.
In den USA.
Mhm.
Ich vermute mal dann auch entsprechend im Main Event.
Wahrscheinlich.
Und das ist eine Niederlage für Yota Tsuji bei mir. Ich sehe Takeshita da vorne. Warum? Damit Takeshita sich seinen Sieg zurückholt von Wrestle Kingdom. Die andere Niederlage fährt er bei mir ein gegen Hiroki Goto tatsächlich.
Ja, das kann durchaus passieren. Also ich hatte das auch zuerst anders gebaut. Ich hatte auch, dass Takeshita gewinnt, aber damit die dann mit dem Tiebreaker das eben andersrum ist, hat dann Tsuji gewonnen.
Genau. Und das kann ich ja schon mal vorneweg sagen, das sind die zwei einzigen Niederlagen, die Tsuji einfährt und Takeshita geht bei mir auch nur mit 2 Niederlagen durch. Und aufgrund des Tiebreakers geht er dann eben vorbei.
Mhm. Ja.
Übrigens auch witzig, die 2 Niederlagen von Takeshita sind bei mir gegen Oiwa, damit der einen großen Sieg bekommt.
Ja.
Und Hiroki Goto, der punktmäßig, ich sag mal, gut abschneiden wird, nicht fantastisch, aber gut, aber halt die 2 großen Wrestler bei mir besiegt.
Aber mir gibt's klar, sag ich mal, 2 Tiers, also 3 Tiers, würde ich jetzt mal sagen. Einer hängt so halb dazwischen. Und im ersten, also im größten Tier sind eben bei mir Takeshita und eben Tsuji. Und dann das, was danach kommt, die haben auch gleiche Punktzahl, ist bei mir auch Goto drin. Und Takagi tatsächlich. Die haben auch beide 12 Punkte bei mir. Also ich sehe das schon, dass Goto da einiges wegräumt, aber wird jetzt nicht das Turnier gewinnen, das sehe ich nicht.
Nee. Wer das Turnier auch mit Sicherheit nicht gewinnen wird, ist der dritte im Bunde, Sanada, zum 11. Mal mit dabei. 2020 war der Finalist. Und ich sag mal, seitdem ging es leistungsmäßig halt auch aufgrund der Verletzung nicht wirklich mehr voran.
Ja.
Als immer noch aktiver Teil vom House of Torture sowieso nicht.
Ja.
Ja, also die Erwartung ist jetzt relativ gering tatsächlich, was ich da habe.
Ja.
Aber wenn er einen guten Tag erwischt und eben nicht zu viel House of Torture Blödsinn kommt, kann er zumindest mal so ein paar ordentliche Matches abliefern. So die wie sagt man so schön, die Gentleman's Three Stars.
Ja, der ist bei mir auch wirklich im schlechtesten Tier. Die haben bei mir alle 6 Punkte, die da ganz unten sind, die hat er bei mir auch. Und er hat halt einen großen Sieg und sonst nichts. Ich sehe auch keine andere Rolle für ihn. Also da ist die Luft raus.
Ja, 6 Punkte kriegt er bei mir auch.
Mhm.
Und ist damit mit Vorletzter, ja.
Ja, für die unteren habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr genau im Blick, welche Platzierungen die sind, weil die bei mir haben 1, 2, 3, 4, 5 Leute gleiche Punktzahl, 6. Und da müsste ich jetzt irgendwie gucken, wie da die Tiebreaker sind. Dementsprechend kann ich das ja nicht so genau sagen.
Brauchen wir jetzt auch nicht, ja. Wie gesagt, er ist mit Vorletzter, weil ich habe noch einen, der ebenfalls auf 6 Punkte kommt und ich habe einen, der nur 4 hat bei mir.
Okay.
So,
das ist Shingo
Takagi ist der Nächste. Nee, Shingo, du, jetzt mal ohne Scheiße, es wäre sogar relativ realistisch, dass Shingo bei 4 landet oder sowas.
Kann sein, ja.
Ist zum 8. Mal mit dabei. Das Beste, was er geschafft hat im G1, waren die Playoffs 2024, also das Halbfinale quasi. Ich glaube, so weit kommt er dieses Jahr nicht. Ja, der ist da, um tolle Leistungen zu bringen, die wird er bringen. Aber erfolgsmäßig dürfte der Shingo-Zug eigentlich abgefahren sein. Ich hab ihn bei 8 Punkten.
Ja, also ich würde bei ihm eigentlich alles sehen zwischen 8 und 12, um ehrlich zu sein. Das könnte ich mir alles vorstellen. 6 glaube ich jetzt nicht, also wird schon mehr haben, glaube ich. Ich bin tatsächlich dann auf 12 gekommen. Es hat aber auch Gründe wegen seinen Gegnern. Aber auch manchmal so zwischen den Zahlen. Also zum Beispiel bei U2Eyes und so denke ich mir halt, ja, der gewinnt er, aber der hilft den Jungen mit dem Jungen auf jeden Fall trotzdem enorm weiter. Der wird die gut aussehen lassen, die werden ein super Match haben. Aber da ist noch nicht so weit, dass er verliert. Dementsprechend hat er noch relativ viele Punkte bekommen bei mir. Ja, ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht, aber er wird nicht weiterkommen, da bin ich ziemlich sicher.
Ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass Jake Lee nicht weiterkommen wird. Ja, ist zum 2. Mal mit dabei, hat beim letzten Mal 8 Punkte geholt. Ich sehe ihn in seinem aktuellen körperlichen Zustand und in seinem aktuellen Gimmick für mich persönlich deutlich unter 8 Punkten. Bei mir kriegt er 4. Ja, tatsächlich nur Siege gegen, lass mich schauen, gegen den Great Okano, gegen Hiroki Goto.
Ja, ich habe ihm mehr Punkte gegeben, aber einzig und allein eben, weil er mal ein Herausforderer war oder so als ein Top-Guy dargestellt wurde. Allerdings ist er auch schon über ein Jahr her. Ich würde auch verstehen, wenn er nur 4 Punkte bekommt. Ich habe ihm tatsächlich 8 gegeben. Was ziemlich klar sein sollte, ist in meiner Vorstellung, dass er gegen Great O'Conn gewinnt, damit er einfach innerhalb vom Stable die Sache klar bleibt. Der Rest weiß ich nicht, Digga. Da kann alles Mögliche passieren. Ich erwarte da jetzt auch keine Wunderwerke. Er hat halt auf jeden Fall mit seinem Knie oder ich glaube Knien war es, ne? Auf jeden Fall mit den Füßen, also Beinen irgendwie ein Problem und das merkt man auch.
Mhm. Ja, ja. Ist kein Faktor, glaube ich, für den Sieg.
Nee, ganz sicher nicht. Also ja. Der nächste leider auch nicht.
Der nächste leider auch nicht, wobei ich den auch wieder stark sehe. Mhm. Ja, Boltin Oleg nimmt zum dritten Mal teil. Ist amtierender NJPW Strong Openweight Champion, ist ja gerade aus der Verletzung zurückgekehrt, hat bislang maximal 10 Punkte erzielt im Turnier.
Mhm.
Und das ist auch so ein Bereich, wo ich ihn dieses Jahr auch wieder sehe, so in der Dimension 10 Punkte.
Ja, gehe ich mit. Ich sehe ihn so in dem Bereich zwischen 6 und 10, über 10 wahrscheinlich nicht. Ich habe ihm tatsächlich auch nur 6 hier gegeben. Kommt auch ein bisschen daher, dass ich ein sehr ausgeglichenes Feld haben wollte. Also bei mir sind alle zwischen 6 und 14 in dem Block. Und ich sehe halt, dass er abreißen wird. Also er wird die Hütte abreißen, da bin ich mir relativ sicher. Er wird geile Matches liefern. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sich nicht so sehr in Punkte immer ummünzt und dementsprechend habe ich ihm nur 6 gegeben.
Also ich glaube, was spektakulär wird, wird wieder Boltin Oleg gegen Konosuke Takeshita. Das war die letzten paar Male auch fantastisch.
Mhm.
Und wo ich wirklich auch mit freudiger Erwartung bin, ist Boltin gegen Yuto Ais.
Ja.
Ja, weil da erwarte ich mir dann auch so eine sehr, sehr körperliche Schlacht zwischen den beiden.
Ja, also ich erwarte das auch bei Oiwa zum Beispiel. Oiwa gegen Oleg, finde ich auch.
Mhm.
Dass das so eine Fleischklopfernummer wird. Da bin ich gespannt. Ich bin da generell eh positiv, was diese ganzen Leute angeht. Da haben wir schon einige kleine Ishis auch in der Hinterhand, möchte ich das mal nennen. Mindestens, wenn nicht mehr aus denen wird. Und dementsprechend, also, aber ich sehe halt jetzt im Moment nur, dass es nicht so viele Punkte werden, aber muss ja jetzt auch nicht immer so sein, ne?
Ja. Wen ich persönlich jetzt auch nicht mit so vielen Punkten sehe, ist Yuto Ais. Er ist der Nächste, der ist zum ersten Mal mit dabei, natürlich, ja, nachdem sie jetzt erst letztes Jahr zurückgekehrt sind aus der Exkursion,
mhm.
die Knockout Brothers.
Ja.
Er ist zum ersten Mal im Turnier, musste sich über die Qualifier qualifizieren gegen Taichi.
Mhm.
War eine ordentliche Schlacht zwischen den beiden. Und ich glaube, das ist auch genau seine Rolle in dem Turnier. Ja, das ist so ein kleiner Ishi, wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Und ich glaube, dem wird das Turnier in der Richtung sehr gut tun. Der wird ein paar Leute haben, mit denen er sich richtig schön hauen kann. Ja, ich habe da ganz konkret Shingo im Blick. Ich habe auch einen Oiwa, wie du es gerade gesagt hast, im Blick. Ich habe einen Oleg im Blick.
Mhm.
Und ansonsten kann er halt mit den High-Performern auch einfach mal ein bisschen rumschnuppern mit Takeshita, mit Tsuji. Und ich sehe ihn bei 6 Punkten am Schluss.
Mhm.
Ja, das halte ich für halbwegs realistisch.
Ja, gehe ich d'accord.
Für eine erste Teilnahme und dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen.
Ja, habe ich auch. Also für mich ist es immer noch, wenn man ihn anschaut, wenn man sieht, wie die Leute reagieren, wie er reagiert, ist es immer noch Future IWGP Heavyweight Champion Material, so. Ich hoffe tatsächlich nicht zu schnell, weil ich auch das Tag-Team so sehr mag. So, kann natürlich sein, dass man dann ein bisschen den Zeitpunkt verpasst. Weiß man nicht. Ist vielleicht eine Diskussion für später irgendwann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es sehr Spaß machen wird. Und ich glaube auch, ob ich sehe, eigentlich nicht mehr als 8 Punkte. Ich würde sein Punktefenster zwischen 4 und 8 sehen. Ich habe ihm 6 gegeben. Wie gesagt, bei mir haben 400 Leute 6 Punkte und er gehört dazu. Ja.
Gut, der nächste ist dann jemand, auf den ich eigentlich fast schon hätte verzichten können, ganz gut in dem Turnier dieses Jahr, ist der Great O'Khan.
Mhm.
Ist zum 6. Mal mit dabei, ist 2024 bis ins Halbfinale gekommen mit den 10 Punkten, die er damals erzielt hat. Ja, du, der Gok.
Kick Gok Gok, genau.
Weißt du, wenn er einen guten Tag hat, dann ist es ja ganz nett anzusehen, aber da ist halt auch leider sehr wenig Leistung gekommen in den letzten Monaten. ein, zwei Jahren vielleicht sogar.
Ja.
Und deswegen war ich schon ein bisschen down, als sie die Tag Team Titel gewonnen haben und damit direkt sich für das G1-Turnier qualifiziert haben. Aber naja.
Ja, ganz so schlimm bin ich da vielleicht noch nicht. Für mich ist halt viel einfach kaputt gegangen mit den KOPW-Sachen, muss ich zugeben. Und ansonsten ist er ein solider Brawler, aber halt auch nicht mehr. Und diese Bedrohung, die ja ganz am Anfang war, sage ich jetzt mal, ist er schon lange nicht mehr, eben durch die KOPW-Sachen. Und die will er jetzt wieder spielen und ich finde halt, man merkt dieses Spielen so. Dementsprechend finde ich ihn nicht besonders aufregend, aber ich erwarte jetzt auch keine Stinker oder so irgendwas und ich bin froh, dass er da ist anstatt Falle oder so irgendwas. Dementsprechend, ich habe ihn auch hier bei 6 Punkten. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, sein Punktefenster würde ich sehen zwischen 2, also dass einer gar keins gewinnt, glaube ich nicht. Aber ich denke, er könnte auch nur einen Sieg holen. Und ich glaube aber schon, maximal sind es 6 Punkte mehr, wird er nicht holen, ehrlich gesagt. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau.
Ja, ja. So, vorletzter Starter in dem Block ist Hiroki Goto. Mhm. Ja, der Veteran in dem Block ist zum 18. Mal mit dabei. Hat das Turnier 2008 gewonnen. Zwischenzeitlich mal auf eine Bananenschale ausgerutscht und im Finale gelandet damals. vor ein paar Jahren. Ja, letztes Jahr ja Year of Goto gehabt.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass sie ihn nochmal so hoch pushen, aber ich denke, dass er trotzdem eine ordentliche Rolle haben wird im Turnier. Ich habe ihn bei 10 Punkten, ja, also mehr Siege als Niederlagen.
Mhm.
Auch wichtige Siege. Ich gebe ihm Siege gegen Takeshita, ich gebe ihm Sieg gegen Tsuji. Ja, also er wird auf alle Fälle den Turnier einen Stempel aufdrücken können, aber er wird halt am Schluss mit nichts in der Hand dastehen bei mir.
Ja, das sehe ich identisch. Er hat bei mir auch witzigerweise den Sieg gegen Takeshita. Er wird ein super gutes Turnier wresteln. Er wird dem auch seinen Stempel ein Stück weit aufdrücken. Für mir war es halt wichtig, dass da keiner stark abfällt. Also das, gut, bei Great O'Conn hätte man es vielleicht machen können, aber Yuto Ice, Bolton, Oleg, Oliver, dass wir da ein Niveau haben, so, und deshalb hat Goto bei mir auch 2 Punkte mehr als du, weil er da halt auch entscheidend war in meiner Welt und aber gleichzeitig aus diesen Leuten natürlich super Matches rauszieht. Das wird gut werden. Bei mir hat er 12 Punkte, er ist da quasi einfach im zweiten Tier eben mit dabei und hat quasi er und Shingo haben bei mir so eine ähnliche Rolle im Turnier. Kann gut sein, dass er weniger Punkte hat dann am Ende. Vielleicht, aber ich sehe nicht weniger als 8 zum Beispiel. Also ich denke, zwischen 8 und 12 wird sich's einpendeln.
Halte ich für realistisch, ja. Also die Zeiten, wo wir gesagt haben, ja, hier Goto landet bei 6 Punkten oder sowas, ich glaube, die sind vorbei. Du mussten, solange er jetzt eben noch diesen Hype ein bisschen hat, doch nochmal ordentlich durch das Turnier durchziehen.
Ja.
Ja. Aber es ist halt auch seine Aufgabe, dann trotzdem dran zu denken, Leute aufzubauen wie den letzten im Felde. Ja, nämlich Ryohei Oiwa, der jetzt auch noch durch die Qualifier durch musste, der ELP besiegen musste, um ins Turnier reinzurutschen. Ist jetzt zum zweiten Mal dabei, hat letztes Jahr echt gute 8 Punkte geholt für einen Debutanten.
Oh ja.
Und nach meinem Gefühl geht's noch mal ein bisschen nach oben und
really?
10 bei 10.
Okay, krass. Nee, bei mir geht's runter. Ich bin aber großer Oiwa-Fan. Also ich liebe den. Der ist einfach bei sich angekommen. Ich mag den Style, wie er wrestelt. Der passt sehr gut zu New Japan. Ich mag sowieso diese TMDK Brotherhood quasi. Und das passt. Ich würde mir auch mehr Punkte wünschen. Ich habe heute tatsächlich nicht gesehen, dass ich, vielleicht was auch Wunschdenken, einer von denen sich abhebt. Also Oleg, Yuto Ice, Oiwa haben bei mir einfach die gleiche Punktzahl. Dementsprechend hat er auch nur 6 Punkte, also 2 weniger als letztes Jahr. Allerdings ist es für jemanden in seiner Stellung sind 6 Punkte eigentlich nicht schlecht. Da war früher schon so, dass die teilweise viel weniger Punkte hatten. Ich kann mich da schon an G1sen erinnern, wo dann irgendwie so jemand im zweiten Jahr vielleicht, also im zweiten Mal G1, nur vielleicht 2 bis 4 oder auch dann eben doch diese 6 Punkte hatte. Kann man aber schon vorstellen, dass er wieder die 8 schafft. Vielleicht auch 10. Ah, fände ich auch okay. Aber er wird nicht weiterkommen.
Nee, das nicht. Also ich habe bei mir in meinem zweiten Tier, ja, meinem ersten sind eben Takeshita und Tsuchi, beide mit 14. Und dann im zweiten Tier habe ich 3 Leute mit 10. Das sind Oleg, Goto und Oiva.
Ey, wenn es so kommt, nehme ich gerne. Also Oleg, Oiva, auch Goto. Ey, super gerne. Bin ich.
Ja, also ich, wie gesagt, ich habe das so für mich in meinem Booking zusammen fantasiert, dass ich einfach sehen möchte, dass die nächste Generation in diesem Turnier delivered. Und deswegen hatten Sanada, hatten Shingo weniger Punkte eben als ein Oiva.
Ja, ich sehe, woher du kommst. Ich möchte das auch sehen. Ich glaube nur, dass New Japan es noch nicht in Punkte zeigt, sondern erstmal nur in Matches.
Ja, am Ende des Tages wird es dann sowieso darauf rauslaufen, dass direkt nach dem ersten Tag meine ganzen Tipps sowieso im Eimer sind. Ja, alte Tradition ja bei uns in unseren Tippspielen. Mhm. Aber ich habe mir halt da so ein bisschen meine Welt gemacht, wie die Witze mir gefällt.
Ja, das macht ja auch Spaß. Also dieses, ich habe mir da einen Abend Zeit genommen und mir das so ein Szenario zusammengegaukelt und dann halt versucht, das zu booken. Und es macht dann auch Spaß und dann bookt man das halt auch, ne? Ich meine, so ist das, ne?
Ja, also meine Herangehensweise bei dem Block war, ich wollte 2 haben, die ganz klar den Block dominieren. Die 2 sind ganz klar Takeshita und Tsuchi. Dafür schaut es dann bei mir im B-Block ganz anders aus. In meinem B-Block habe ich bei 10 Teilnehmern 4 mit 12 und 2 mit 10 Punkten. Also ein deutlich breiter gefächertes Feld und mit einer deutlich komplizierteren Mathematik dahinter.
Ja, ist bei mir so ähnlich. Beim A-Block war es bei mir auch so, dass ich da die typische Aufholjagd wollte. Eigentlich, also dass zwischenzeitlich Take einfach davon gezogen ist ein bisschen. Auch nicht so viel, weil Tsuchi verliert ja nicht so viel, ne? Aber halt davor ist. Und erst dann am letzten Tag kann Yota Tsuchi aufholen und er hat halt den Tiebreaker. Und dann haben wir quasi diese Aufholjagd, die ja auch immer wieder mal erzählt wird. Und bei mir ist es aber auch so, der B-Block war für mich deutlich schwieriger zu booken. Da habe ich mir eine deutlich elaboriertere Geschichte zusammengereimt. Ich kann ja vielleicht mal sagen, was ich unbedingt wollte, ist halt, dass Newman und Tsuchi ihr Rematch bekommen, weil ich mir gedacht habe, dass Newman nochmal verlieren sollte, damit er sich voll auf Osprey konzentriert. In meiner Welt. Ob das dann so wird oder ist, weiß ich auch nicht, weil Osprey hat ja auch noch andere Möglichkeiten dann vielleicht für Matches, um das mal so zu sagen. Und ich habe das halt dann versucht, eben so zu booken, dass am Ende vom letzten Tag eigentlich immer noch 4, nicht am Ende vom letzten, am Ende vom vorletzten Tag, immer noch 4 Leute theoretisch die Möglichkeit haben zum Weiterkommen. Und einer davon verkackt es halt an mehr oder weniger aus freien Stücken. Shota. Und ja, die anderen 3 machen es dann halt unter sich aus und dann kommt halt so, wie es dann kommt, wenn wir die gleich durchgehen, ja. Aber man kann sich ein bisschen ableiten immer, oder machst du auch so, wer kämpft am letzten Tag gegeneinander?
Ganz genau, ja. Also, wie immer habe ich mein ganzes Booking von hinten nach vorne gemacht und Grüße genauso an Stefan, mit dem habe ich mich kurz ausgetauscht. Der hat gesagt, das ist totaler Blödsinn. Buch einfach noch von vorne und bis hinten, dann gewinnst du auch mal ein Tippspiel.
Ja. Das Problem ist, ich mache es genauso wie du. Also dann, ich weiß nicht, wer dann gewinnt.
Ja. Wahrscheinlich Claude.
Ja.
Wir werden es sehen.
Wir werden
von der KI dominiert.
Kann sein.
So, im B-Block haben wir dabei den ehemaligen IWGP-Champion Callum Newman, gerade noch frisch aus der Verletzung zurückgekommen. Ist zum dritten Mal mit dabei, hat bisher in seinem Bestergebnis 8 Punkte maximal geholt. Ich glaube, es ist klar, es wird mehr dieses Mal.
Ja, muss so sein. Schon alleine, wer Champ war, würde ich sagen. Und auch dementsprechend aufgetreten ist und auch gefeatured worden ist. Bei mir hat er richtig viele Punkte, und zwar 14. Problem ist halt, diese Schulterverletzung, die er da so selber auch, ich meine, ob das dann stimmt oder auf Instagram gepostet hat, und auch so, die man hört, soll das ja auch passen, ist halt auch nicht so ohne alles. Aber mal gucken, wie das so wird, aber bei ihm sehe ich auf jeden Fall über 10 Punkte. Und eigentlich muss er auch weiterkommen in meiner Welt. Und bei mir kommt er ja auch weiter, habe ich ja gerade schon gesagt.
Mhm.
Ja.
Bei mir auch. Und zwar als Zweiter.
Mhm, bei mir auch, ja. Aber du hast dann halt nicht Tsuji gegen ihn.
Nee, ich habe dann Takeshita gegen ihn.
Ja, also in meiner New Japan-Brille, da haben wir auch das letzte Mal ja drüber geredet, hätte ich ja natürlich gerne, dass er gegen Ospreay sich etabliert sozusagen und das dann bei Wrestle Kingdom am besten macht. Und traditionell ist nach dem Climax geht dann halt die Road to Wrestle Kingdom, und dann habe ich gedacht, ist halt irgendwie besser für die Story, wenn Human und Tsuji quasi erst einmal die Nummer komplett abgehakt ist, und wenn er zweites Mal verloren hat, dann ist die Nummer erstmal abgehakt.
Das Geile ist ja, dass wir ja gesagt haben, diese Newman und Osprey-Nummer, die braucht ja gar keinen Titel.
Ja, die braucht ja auch keinen, theoretisch. Ja.
Tut es jetzt auch nicht weh, dass er den IWGP-Titel jetzt verloren hat.
Genau.
Was wir jetzt nicht bedacht haben, ist, dass Osprey eventuell bei All In AEW.
Ja, das habe ich YouTube-Brille gesagt. Das Problem, das wäre halt jetzt für meine Gedankenwelt ein großes Problem, weil dann kannst du halt eigentlich Osprey nicht verlieren lassen. Also denk mal, wenn der bei All In gewinnt, wann ist das nochmal? Oktober? September?
Nee, eine Woche nach G1 oder 2.
Ach so, dann ist
Ende August.
Dann, ja, okay.
Aber ich meine, da ist ja noch genug Zeit, dass sein Gürtel auch wieder verliert.
Theoretisch schon. Ja, also er müsste ihn dann verloren haben, weil sonst macht es aus New Japan-Sicht auch. Also ich verstehe dann AEW, dass er nicht gegen Newman verlieren soll. Das kann ich gut, also okay. Aber aus New Japan-Sicht muss er, also Ospreay, gegen Newman verlieren. Also eigentlich. Ja. Sonst wird der ganze Aufbau für den Arsch. Und man hat bei Ospreay immer das Gefühl, dass er das eigentlich selber auch so will. Wenn ich ehrlich bin.
Und, ja. Und ich meine, man baut es ja jetzt in die Richtung auch auf. Ospreay ist ja jetzt im Training gewesen bei den Death Riders.
Mhm.
Und John Moxley hat ihm ja jetzt auch offiziell einen Platz in den Death Riders angeboten. Hat ihm ja einen Patch auch gegeben,
ja,
der auch schon auf der Hose bei Ospreay gelandet ist.
Mhm.
Wer sagt denn, dass vielleicht ein Callum Newman nicht ein Ospreay noch den Gürtel kostet vorher? Ich meine, es wäre natürlich doof, weil ich meine, Newman könnte natürlich auch mit dem Titelmatch ein Statement setzen. Aber man könnte natürlich auch Ospreay im Vorfeld vor Wrestle Kingdom noch den Gürtel abnehmen bei AEW, weil Newman eingreift.
Ja.
Ospreay offiziell aus dem Empire schmeißt und dann haben wir halt das Match.
Aber ich glaube nicht, dass das über Newman passiert, weil vielleicht bin ich da jetzt auch selber zu doof, aber für mich ist der zu unbekannt bei AEW vielleicht. Also ich weiß nicht, kennt jeder Casual, weiß nicht, ob es so viele Casual gibt, aber kennt jeder AEW-Zuschauer Callum Newman?
Na, er war ja zumindest mal bei so ein paar Multiman-Gedönses mit dabei.
Ja, klar.
Als Ospreay da eben Verstärkung gebraucht hat und dann das Empire halt auch vorgefahren ist im Truck und alle im Anzug halt ausgestiegen sind. Weißt du, das sieht halt auch immer wieder fantastisch aus. Da sind wir uns ja immer wieder einig im Podcast, ja, wenn die da in ihren Anzügen dastehen und dann Newman dann auch noch den IWGP-Teil um die Hüfte und dann eben entsprechend auch bezeichnet, das ist der IWGP-Champion, der da Ospreay zur Hilfe kommt. Ja, ja. Das ist...
Ich finde halt nur, ich kann nicht schimpfen, auch einerseits, dass die AEW-Guys ihre AEW-Geschichte mit unseren Titeln machen, und dann möchte ich das halt irgendwie andersrum auch nicht, also dass er halt wegen Newman einen Titel verliert, ich verstehe das schon, ich meine, wenn das irgendwie auch in die restliche AEW-Planung passt, okay, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das so passiert, wenn er ihn verliert, verliert er ihn irgendwie anders. Ich kann mir aber vorstellen, dass er ihn bis dahin wieder verliert, ich meine, es sind ja auch September, Oktober, November, Dezember sind ja auch 4 Monate. Also es kann gut passieren, dass er dann wieder weglegt. Aber ja.
Ja. Oder am Schluss verteidigt Omega einfach in England und das ganze Publikum das riotet.
Geil, ja. Das wäre so Ghetto Vibe.
Und am Schluss geht ein Wein, der will Osprey aus der Halle raus.
Ja, das könnte natürlich auch sein.
Ja. Wen ich übrigens auch fast bei All in England erwarten würde, so als Gast, wäre Zack Sabre Jr.
Mhm. Ja, würde ich auch. Ja,
der nächste hier, B-Block, er ist zum 10. Mal mit dabei, er hat 2024 das Turnier gewonnen. Ich weiß auch, das haben wir uns früh nach dem Frühstück angeguckt bei mir.
Mhm.
Nach dem WTR, abgestaubt Sommerfest.
Ja.
Das war schon cool.
Das war geil.
Ja, das war mega. Und ich denke, Zack ist jemand, der auch dieses Jahr wieder oben mitspielt, aber bei mir aufgrund der Tiebreaker rausrutscht.
Ja, bei mir sind es nicht mehr die Tiebreaker, bei mir ist er nur, ist er tatsächlich nur Fünfter sogar, aber ja, der ist oben mit dabei. Aber bei ihm ist halt das Schöne, ich finde, der ist über den Dingen komplett erhaben. Den kann ich jetzt auch gegen Leute mal verlieren lassen und mit zwei Matches ist der wieder Title Contender für mich. Der ist einfach, er ist fucking Zack Sabre Jr. und das hat er sich aufgebaut in New Japan. Ich denke heute, er wird wie immer, eigentlich muss man leider sagen, ein phänomenales Turnier wresteln. Das wird super geil sein. Er wird aber nicht weiterkommen. Ob er jetzt dann 10 Punkte oder 14 hat und rausfliegt, weiß ich nicht. Aber ich denke nicht, dass er unter zweistellig ist. Das glaube ich nicht.
Was ich generell in dem Block sehr spannend finde, ist, dass du mit Newman, Zack, Shota, Driller und Gabe Kidd etliche Vertreter hast, die eben in der englischen Szene sehr aktiv waren.
Ja.
Eben weil sie entweder aus England kommen oder eben ganze Zeit lang eben auf Exkursion dort waren. Und ich erwarte daraus eigentlich aufgrund der Chemie, die miteinander haben müssten, sehr starke Matches. Ja, und Zack ist für mich derjenige, der so die Wildcard ist, der ähnlich wie ein Takeshita im A-Block mit jedem ein gutes Match raus wresteln kann.
Ja, auf jeden Fall würde ich mitgehen.
Meine größte Erwartungshaltung ist dann, dass Zack Sabre Jr. aus Aaron Wolf mal dieses Ringen rauskitzeln kann, dass Aaron Wolf mal wirklich sich komplett auf den Boden begeben kann, wo er sich wohlfühlt und mit Zack da einfach dann so ein bisschen rumgrappeln kann. Da habe ich eine hohe Erwartungshaltung tatsächlich dran.
Da habe ich mich sowieso mal gefragt, warum der nicht, vielleicht machen die das ja, aber also Zack selber ist ja einer der wenigen, wo sich jeder, selbst jemand, der dieses, ich sag mal, wie hast du es gerade genannt, auf dem Boden rumrobben, also das Wrestling wirklich im Wrestling auch Leuten verkauft, die das nicht so schätzen und es trotzdem irgendwie unterhaltsam hinkriegt. Aber in meiner Wahrnehmung versucht Aaron Wolf das ja bisher gar nicht so richtig. Liegt natürlich auch auf ein bisschen an House of Torture-Scheiß. Aber ich meine, lass ihn doch zumindest mal irgendwie wresteln. Ich glaube, in Japan wird das schon gehen. Also, warum nicht? Da bin ich eh generell gespannt, ob er das nicht hier dann auch darf. Dann so.
Genau. Ja, also zu Aaron Wolf kommen wir ja nachher noch.
Mhm.
Oder mach man von mir aus jetzt gleich. Ja? Aaron Wolf ist zum ersten Mal mit dabei. Und meine Erwartungshaltung ist jetzt tatsächlich, ja, du hast Ren Narita mit in dem Block. Das heißt, wir haben auf alle Fälle ein Bullshit-Match wieder mit House of Torture und Aaron Wolf, ja, was wir jetzt 6 Monate lang hatten. Ansonsten hat er jetzt hier lauter neue Gegner, die einfach auch mal eine andere Facette von ihm zeigen können vielleicht. Ja, mit Gabe Kidd wird es eine wilde Schlacht. Ja. Gabe Kidd ist jemand, der ist ein Madman, weißt du?
Habe ich noch nicht gehört vorher, nee.
Ja, okay.
Fuck New Japan, fuck AEW.
Fuck President
Television.
Fuck the Global Championship.
ja.
Und ich erwarte tatsächlich, dass du mit Zack einen Gegner hast. Da gibt es kein böses Blut zwischen den beiden, dass die einfach am Anfang ein Handshake machen und sich auf mehr oder weniger so ein Grappling-Based-Ding einlassen. Und dann sehen wir vielleicht einfach mal so eine andere Seite auch von Aaron Wolf.
ich habe an Aaron inhaltlich insofern gar nicht, oder inhaltlich konkreter gar nicht so viele Anforderungen. Was ich hauptsächlich, ich würde ihn gerne einfach mal entdecken und erleben, weil bisher haben sie ihn sehr versteckt, haben seine Grünigkeit, was kein Wort ist, sehr versteckt. Und ich würde einfach gern mal Embrace the Wolf sehen, so, und wirklich mal gucken, was so drin steckt. Und er hat, finde ich, hier einen hervorragenden Kollegen, die ihm dabei helfen können. Fast durchweg. Dementsprechend bin ich gespannt. Einzig und allein ein bisschen Angst habe ich vor dem Match gegen Oscar, weil ich nicht weiß, ob Oscar das alleine stemmen kann, wenn es wirklich schlecht läuft. Aber sonst erwarte ich halt einfach wirklich, dass er sein Herz ein bisschen liegen lässt im Ring und ja mal so ein bisschen versucht zu zeigen, was so in ihm steckt. Am Ende reicht es bei mir für 6 Punkte.
Weißt du noch, unserem letzten Podcast habe ich ja hier eine wunderbare Rede vorbereitet, dass er als Rookie eigentlich maximal 2 Punkte holen darf.
Ja. Ja.
Als eigentlich ja immer noch Young Lion, ja, gleichzeitig ist jetzt aber auch dieser Champion. Nachdem ich da so drauf beharrt habe, dass er bei maximal 2 Punkten landet, ist er bei mir bei 8.
Ja, also 8 finde ich schon ein bisschen viel, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
8 ist ein bisschen viel. Ich muss auch zugeben, ich habe den ganzen G1 getippt, bevor jetzt die letzte Show war, bevor Gabe Kidd auch Champion geworden ist. Anders kann ich es nicht erklären, dass das Aaron Wolf bei mir Gabe Kidd besiegt.
Ja.
Wobei ich mir denke, du, lass es ein Disqualifikationssieg sein.
Ja.
Ja, weil er ist ein Madman, weißt du? Vielleicht hau den anderen so zusammen, dass er disqualifiziert wird.
Jetzt habe ich es nicht verstanden. Wer ist verrückt?
Gabe Kidd ist ein Madman, weißt du?
Okay, nee,
vielleicht
so.
Vielleicht sagt er, fuck Aaron Wolf.
Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, so ist mir noch nicht aufgefallen für mich. Kommt immer ziemlich normal rüber auch.
Ja, ja. Mhm.
Wir zu Hause reden alle so und schreien uns auch an, meistens.
Mhm. Deswegen ist die Stimmung auch immer so gut. Bei uns beiden hier, weil du dann immer komplett ausgeglichen bist, weil du daheim schon alles rausgebrüllt hast.
Grüße.
Grüße. Grüße auch an Shota Umino.
Oh, jetzt muss Nicole stark werden. Stark sein.
Der Mann, wir haben es ja gerade schon ausgiebig besprochen, der bis vor ein paar Tagen noch IWGP Global Heavyweight Champion war, der jetzt ohne Gürtel ins Turnier startet, zum 4. Mal dabei ist, über das Halbfinale bisher nicht hinausgekommen ist. Spoiler, bei mir wird es auch dieses Mal nicht viel weiter. Ich habe eine ordentliche Punktzahl gegeben. In Zahlen sind es 12.
Sticht.
Aber mehr reicht nicht. Ja, die Tiebreaker sprechen gegen ihn bei mir.
Ja, ich habe mir da ja so ein Szenario zusammengebastelt und ich hatte, muss ich zugeben, leider, du musst jetzt stark sein, Nicole, diebische Freude, ihn wieder scheitern zu lassen. Mittlerweile ist es ja so ein Running Gag. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass bis zum letzten Tag 4 Leute die Möglichkeit haben, weiterzukommen. Einer ist Callum Newman, habe ich ja vorher schon gesagt. Und Shota Umino ist da auch dabei und er verkackt es leider am letzten Tag dahingehend sogar, und das habe ich mir dann so zusammengebuckt, dass das mit Tiebreaker geht, dass er von den 4 auch wirklich nur 4. wird. Und ich finde, das wäre halt so ein bisschen die Kirsche auf seinem Scheißehaufen. Ah. Ja, ich weiß nicht, also er wird eine sehr ordentliche Punktzahl haben. Ich erwarte mehr als 10. Also auch. Also,
ja, denke ich auch.
Ja, vielleicht sind es auch nur 11. Irgendwer hat ja tendenziell oft, also ist oft, ein Draw oder so gibt es ja dann doch öfters, sage ich mal. Aber ich glaube nicht dran, dass er ins Halbfinale kommt. Und selbst wenn er reinkommt, glaube ich immer noch nicht, dass er gewinnt. kann ich mir nicht vorstellen.
Ist halt eine spannende Personalie, ja. Und ich meine, grundsätzlich wird es wieder so sein, wenn er ins Halbfinale kommt, dann wirst du wieder die Unkenrufe haben hier von wegen Nepo-Baby. Er muss jetzt halt einfach mal über diese 19 Turniertage seine Leistung zeigen. Dann kann er sich vielleicht auch wieder platzieren für Rematches. Ich sehe auch grundsätzlich nicht, dass er aus diesem Global-Title-Rennen raus ist. Vielmehr denke ich tatsächlich, das ist der Titel, der für ihn aktuell am besten passt. Ja, also der zweithöchste Gürtel. Ja, Shota Umino ist für mich kein World-Title-Contender aktuell.
Er hat natürlich die Veranlagungen dafür grundsätzlich, aber er ist da aktuell noch nicht drin, sehe ich auch so. Ich sehe ihn auch nicht so sehr im Strong-Style. Connor vielleicht. Weiß gar nicht, ich habe gerade kein Match im Kopf vor, das man so gezeigt hat. Vielleicht gibt es wahrscheinlich einzelne, aber eigentlich sehe ich den auch nicht so sehr. Global-Title wäre schon gut. Ich hätte es jetzt wirklich mal spannend gefunden, ihn damit laufen zu lassen. Ja? Also einfach mal zu sehen, wie das so ist. Da ihn jetzt schon wieder verloren hat, vielleicht kommt, darf ihn sich nach dem G1 zurückholen, kann sein. Aber ehrlich gesagt finde ich es dann wahrscheinlich, wenn ich mich selber so einschätzen müsste, jetzt langweiliger, als wenn sie ihn jetzt von vornherein laufen lassen hätten. Also, naja, keine Ahnung. Und so erwarte ich heute schon der Umino-Zeug. Also gute Matches, vielleicht sogar sehr gute, aber es wird der letzte Kick oder irgendwas für mich wird fehlen. Das erwarte ich zumindest. Vielleicht überrascht er mich ja auch. Das wäre auch schön. Also ich möchte ja gar nicht recht haben. Aus seiner Perspektive hätte ich halt langsam Angst, dass ihn die Leute links und rechts überholen. Also für mich ist dann Oiva näher dran als gedacht ein Yoto Ice. Wenn der mal breakt up mit Oscar, rennt der an ihm locker vorbei. Es gibt da noch ein paar. Boltin Oleg, finde ich, ist auch nicht so weit weg. Ganz ehrlich, der hat sich gefunden. Der wird jetzt zwar wahrscheinlich kein World, also kein IWGP Heavyweight Champion, aber der liefert halt ab, ne? Uemura sowieso, finde ich, schon mindestens auf Augenhöhe. Also muss er schon irgendwie gucken. Und Yota Tsuji ist ja schon länger weg. Also ein Stückchen weg, würde ich sagen.
Mhm. Ich meine, ich hatte ja vorhin gesagt, dass Driller vielleicht so jemand ist, der bei Wrestle Kingdom dann den Gürtel von Gabe Kidd zurückholen könnte. Ja, du kannst natürlich auch Shota Umino in die Richtung aufbauen. Ich denke, deswegen ist Tanahashi da jetzt auch so stark involviert, dass du versuchst, da möglichst viel von diesem Tanahashi-Schein auf Shota zu übertragen.
Ja. Ja,
auch da wird es wieder die Nepo-Baby-Rufe geben. Ja, aber wie gesagt, ich sehe ihn am ehesten in der Division, in der Global Division.
Ja, finde ich auch.
Und deswegen braucht er auch aktuell für mich keinen G1-Sieg.
Nee, also ist. Also Claude hat das ja anders gesehen. Die KI hat das anders gesehen. So. Ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich, dass er gewinnt. Ich habe auch auf Reddit Leute gelesen, die gesagt haben, ja, oh ja, also der Titelverlust, das war das letzte Indiz dafür, dass dieses Jahr Shota Umino gewinnt, weil sie wollen nicht, dass ein aktueller Titelträger den G1 gewinnt. Und deshalb hat er ihn jetzt verloren. Sie können quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Gabe Kidd bekommt nochmal seinen Title Run, den er vermutlich schon, also vor der Verletzung hätte haben sollen. Und sie haben den Titel weg von Shota. Und jetzt kann er gewinnen. Ich habe mir dabei nur gedacht, der Haken ist halt, wieso hat er denn dann überhaupt gewonnen? Also, naja, ich meine, ja, Andrade, okay, aber weiß ich nicht. Hätte man auch jemand anders hinstellen können.
Ja, der andere wäre Thriller gewesen.
Ja, aber wenn du Shota Umino gewinnst im G1, also gut, kann natürlich auch sein, dass die da zu der Zeit, wann war das? Dominion war vor einem Monat oder so, dass die da noch nicht gewusst haben, welche drei Leute sie oder wer den G1 gewinnen soll, so. Okay. Dann kann das mit Shota sein, aber ich würde jetzt erwarten, dass sie zumindest einen Monat vorher so eine Ahnung haben und wenn da Shota Umino mit dabei wäre, hätte halt in meiner Welt den Titel nicht gewinnen sollen. Aber gut, das weiß ich. Ich bin nicht dabei. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Ich rede nur.
Ah ja, okay. In Mikrofone.
Meistens, ja.
Und das auch noch gerne.
Ja, außer es ist für die Arbeit und in Teams.
Mhm. Ja gut, das habe ich heute ausgiebig gemacht.
Ja, ich auch ein bisschen. Ja,
fast den ganzen Tag lang.
Stock.
Juhu. Von Juhu zu Juja, nämlich Juja Uemura.
Oi.
Das war jetzt eine Überleitung. Ist zum dritten Mal dabei, hat in seinem besten Ergebnis 10 Punkte maximal geholt. Juja ist für mich einer, der zum Favoritenkreis für einen Turniersieg gehört.
Mhm.
Ist einer von denen, die bei mir in dem Block bei 12 Punkten landen.
Mhm.
Und ist derjenige, der die meisten Tiebreaker gewinnt bei mir.
Ja.
Und damit als Blocksieger aus Block B bei mir rausgeht.
Nun. Das würde ich sagen, haben wir identisch. Also Uemura ist für mich auch ein Top-Kandidat. Bei mir sagen wir jetzt schon, wer den G1 gewinnt. Ich meine, jetzt habe ich es eh verraten. Bei mir gewinnt er auch den G1. Laut Tipp.
Bei mir auch.
Laut Tippspiel. Und die Geschichte ist halt bei mir, dass er quasi mit seinem letzten Match gegen Oscar auch alles in der Hand hat. Also quasi, wenn er verliert, wäre er zu dem Zeitpunkt ausgeschieden. Wenn er gewinnt, ist er Erster im Block. Und ja, das fand ich, ist die Idee für das letzte Match gegen Oscar. Da ist dann dahingehend ein bisschen spannend, weil das wäre für mich bei Oscar noch ein Upset-Sieg sozusagen, für jemand, der im Turnier sehr gut war. Das wäre Oscars Motivation sozusagen oder Geschichte, dass er das noch schaffen könnte, um so ein bisschen Spannung reinzukriegen. Und dann sehe ich insgesamt bei Uemura aber halt schon echt ein sehr, sehr gutes Turnier mit vielen guten Matches. Und bei mir eben ist er dann, wie gesagt, auch der Sieger und dementsprechend aber auch punktgleich mit Newman. 14 Punkte hat er bei mir. Ich denke, das Fenster wird realistischerweise zwischen 10 und 14 sein. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass er mehr als 10 hat. Ich sehe schon, dass sie ihn zumindest ins Halbfinale kommen lassen, ehrlich gesagt. Und ja, also ich denke, seine Zeit ist reif, auch weil halt Yota Tsuji so auffällig und finde ich zu dem Zeitpunkt fast schon komisch darüber geredet hat, dass Uemura sein Rivale ist in der Generation sozusagen. So, der nicht mal Teil der Four Horsemen, hätte ich fast gesagt. Jetzt ist mir der Name voll. Wie heißen sie gleich wieder hier?
Die drei Musketiere.
Genau, nicht mehr der Musketiere Wort, die New Japan selber benannt hat.
In der NWO ist er auch nicht.
In der NWO ist er auch nicht.
Und jeder ist in der NWO.
Ja, und das fand ich, das haben wir auch drüber geredet, ist schon auffällig gewesen und ich kann mir vorstellen, dass es an der Zeit ist, dass er da jetzt auch was Größeres gewinnt. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn das so eine Rivalry sein soll, dass Uemura gegen Tsuji im Dome stattfindet. Kann ich mir gut vorstellen. Kann auch sein, dass es dann vorher schon ist, aber kann auch im Dome sein.
Das wäre auch meine Erwartungshaltung. Genau deswegen lasse ich die beiden im Halbfinale hier schon gegeneinander antreten. Und Uemura holt da schon einen Sieg gegen Tsuji. Ja, weil in der im direkten Duell Tsuji aktuell siegemäßig einfach vorne ist. Ja, wir haben ja auch immer noch das eine Match im Hinterkopf, wo Uemura sich hinterher die Haare schneiden musste, nachdem er gegen Tsuji verloren hatte. Und ich glaube, wenn du in die Zukunft blicken möchtest mit einem, der halt auch so einen Superstar-Faktor hat, ja, dann ist Juja genau der Richtige.
Ja. Glaube ich auch.
Ja, das ist halt auch hier so einer, der an Shota vorbeigezogen ist.
Ja, mit Leichtigkeit auch. Um ehrlich zu sein. Der hat den Heatstorm ausgepackt und ist vorbeigeflogen.
Ja, und ganz ehrlich, wenn der in die Halle kommt, allein wenn das Theme kommt, das ist für mich so ein klassisches japanisches Superstar-Theme.
Ja.
Ich finde das super catchy. Der Kerl hat einen Look, der hat die Fähigkeiten. Und er hat vor allen Dingen ja auch immer noch diese Story im Hintergrund, dass er sich ja, vor 2 Jahren den Arm gebrochen hat. War vor 2 Jahren, ne?
Ja, glaub schon.
Im Turnier. Mhm. Auch da, im Match gegen Yota Tsuji.
Mhm.
Das heißt, du hast da immer noch diesen Nebenkriegsschauplatz, den du zwischen den beiden aufspielen kannst. Und deswegen möchte ich ihn im Turnier wieder gegen Jota sehen. Und das geht nur, wenn die beiden in die Halbfinales reinrutschen. Und aufgrund meines A-Block-Bookings muss hier Julia den B-Block gewinnen.
Ja, ich habe so ein bisschen overgebookt dann vielleicht, weil bei mir sind sie dann halt im Finale, tatsächlich. Weil ich ja auch Newman verlieren lassen wollte gegen Suchi. Und dann habe ich im Finale halt die zwei Geschichten Uemura, Suchi, Rivalry und gewinnt Suchi als erster, weiß gar nicht, ob es erst ist, aber zumindest schon seit Ewigkeiten hat kein Champion mehr den, also kein IWGP Heavyweight Champion mehr den G1 gewonnen. Kann sich Jota da irgendwie diese Geschichte sichern und quasi einen Eintrag im Geschichtsbuch. Und ich sag nein. Und dann haben wir halt aber ein paar Monate später schon wieder dieses Match. Das ist halt vielleicht dann ein bisschen die Downside von dem, was ich mir gedacht habe. Ja. Naja.
Ja. Ja, und meine Story ist dann, dass Uemura im Finale auf Takeshita trifft. Ja, Takeshita, den Vorjahressieger, der Back-to-Back gehen könnte. Ja, immer noch als Outsider, auch wenn er jetzt mittlerweile eben bei Honda ist. Mhm. Und ich glaube, das wäre einfach von der Qualität her ein fantastischer Main-Event.
Das glaube ich auch, ja.
Und eben allein durch die Tatsache, dass da Takeshita eben der Titelverteidiger ist im Turnier, wäre da einfach nochmal ganz andere Dramatik drin. Mhm. So, wer für mich überhaupt nichts mit dem Sieg zu tun hat und das sollte bis auf Weiteres auch bitte so bleiben, ist Ren Narita. Ist zum vierten Mal mit dabei, hat in der Vergangenheit maximal 10 Punkte geholt. Damals war er noch nicht Leader vom House of Torture. Jetzt ist er Leader vom House of Torture. Das House of Torture ist immer noch Kacke. Ich möchte ihm nicht mehr als 6 Punkte geben.
Ja, also bei mir hat er auch 6. Name seines Tapes. Ich sehe eigentlich auch nicht mehr. Der einzige Fakt, der dagegen spricht, ist, dass er jetzt der Leader sein soll von House of Torture. Ich kann mir aber nicht vorstellen. Eigentlich sehe ich sein Punktewindow zwischen 4 und 7. Also ich glaube nicht, dass er 8 bekommt.
Book House of Torture.
Ja. Also auch einfach nicht, er ist nicht evil. Ja? Man kann ja über evil sagen, was man will, abhalten und so weiter. Diese Leader- Qualitäten oder dann auch eine Ausstrahlung oder was auch immer. Ich sehe das bei Ren Narita nicht. Ganz ehrlich nicht. Nee. Dementsprechend weiß ich nicht, was die da machen mit House of Torture. Das müssen die sowieso mal, wenn das bleiben soll, reformieren. Ja, Friedrich Merz gefällt das. Und wenn nicht, weiß ich nicht, was da los ist. Ich habe ja auch gehört, weil wir schon über meinen Geburtstag geredet haben, dass du meiner Verlobten hier geraten hast, dass sie ein Evil-T-Shirt für mich bestellen soll. Dankeschön. Mhm. Das ist noch nicht angekommen, aber ich werde hier weiterhin berichten.
Sehr gut. Im Zweifel kannst du dir einfach spiegelverkehrt machen, so wie Kevin Owens mit seinem Tattoo.
Ja.
Der hat ja auf dem Arm dieses Live Evil Dingsbums.
Ja.
Spiegelverkehrt.
Wenn ich jetzt wüsste, wie er heißt, hätte ich gesagt, gefällt das. Aber ich weiß nicht, irgendwas mit Naka, Nicknacknackir.
Naraku, glaube ich.
Irgendwie so. Ich weiß, es heißt Krieg auf Japanisch quasi. Aber Naka, ja, kann gut sein, ja.
Ja, es ist nicht Nakanishi. Ja. Und es ist auch kein Nakama. Ja, aber Naraku war schon richtig.
Ja, Naraku, super.
Ja. Von Naraku, was hast du gesagt, dem Krieger?
Ja, von mir aus.
Whatever. Gehen wir zum Bohrer, zum Driller, Moloney, ja, der zum zweiten Mal dabei ist, der letztes Jahr auch echt gute 8 Punkte abgeliefert hat für seinen ersten G1 im Heavyweight. Mhm. Ja, meine Erwartungshaltung an Driller ist dieses Jahr echt hoch. Ja, ich habe mich so ein bisschen zum Driller Moloney-Fan entwickelt. Ich würde den gerne noch ein Stückchen weiter oben sehen als 8 Punkte. Ich würde ihn gerne bei 10 sehen. Ja, also auch mit dem Turniersieg überhaupt nichts zu tun. Und aufgrund der restlichen Platzierungen landet er halt trotzdem bei mir nur im Mittelfeld. Aber ich würde ihn da wirklich gerne eine ordentliche Menge an Punkte geben. Und vor allen Dingen würde ich ihm gerne einen Sieg gegen Gabe geben.
Ja, also das will mein Herz auch, aber mein Kopf hat gesagt nein.
Computer sagt nein.
Ja, aber eigentlich wäre es schon logisch, wenn er gegen Gabe Kidd gewinnt, damit er auch am Ende so ein Titelmatch rausspringt. So. Das wäre schon okay. Habe ich jetzt halt nicht gemacht. Ich habe ihm generell nicht so viele Punkte gegeben. Ich habe ihm nur 6 gegeben. Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn du da recht hast. Ich mag ihn sehr. Ich erwarte auch wirklich ein sehr gutes Turnier von ihm. Also da ist meine Erwartungshaltung ist auch relativ hoch. Ich kann mir nur leider vorstellen, dass er keine Punkte einheimsen darf. Und ein bisschen so habe ich auch gebuckt. Ich hoffe, ich irre mich, weil ich kann ihn gut leiden. Und ich finde auch von ihm eine gute Entscheidung, dass er noch bei New Japan geblieben ist. Also Leben kann man nicht bewerten, ne? Das sagen wir hier immer wieder. Keine Ahnung, wie es für ihn ist in Japan. Ne? Das muss man dazu sagen, wenn er da rumreist und dieses ganze Fliegen, blabli, blub, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht genau, wo er wohnt aktuell, aber keine Ahnung. So, aber so rein von der Wrestling-Karriere her finde ich es nicht doof von ihm, dass er da geblieben ist. Und ich hoffe, New Japan zahlt ihm zurück und vielleicht vertue ich mich ja. Ich habe halt nur Angst, dass ich mich nicht vertue, ein bisschen. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass er weniger Punkte hat. Ich sehe seinen Fans da unter zweistellig, würde ich aber sagen, leider.
Ja, wen ich allerdings auch im zweistelligen Bereich sehe, ist Gabe Kidd.
Yes.
Ja, ist zum vierten Mal dabei, ist jetzt ganz frisch IWGP Global Heavyweight Champion geworden, hat in der Vergangenheit maximal 8 Punkte geholt. Mhm. Und dann wird sie denken, fuck 8 Points, ich will 10 und 10 gebe ich ihm.
Ja. Ich habe ihm 12 gegeben, es kann aber auch gut 10 sein. Er wird nicht ultra häufig verlieren, er hat den zweithöchsten Gürtel. So. Am spannendsten jetzt vorher ist natürlich das Match gegen Driller, so von der Story her. So sehe ich ihn auf jeden Fall verlieren, also in meiner Welt müsste er wirklich gegen Callum Newman verlieren zum Beispiel. Und der Rest ist so ein bisschen flexibel, Yuya. Habe ich ihn gewinnen lassen? Ich brauchte halt für meine spezielle Ausgangssituation, sage ich mal, ein paar so Tiebreaker. Da haben vielleicht, also nur um die Ausgangssituation halt zu bauen, haben sich ein paar Matches von alleine ergeben und da musste, damit das alles für den letzten Abend so passt, musste Gabe Kidd zum Beispiel einen Tiebreaker haben über Uemura, aber 2 Punkte weniger. Dementsprechend ist das bisschen so geworden, wie es geworden ist, aber er wird Gabe Kidd Sachen machen. Also ich denke nicht, dass er den Ultra-Madman raushängen lässt und Stühle rumschmeißt, hoffentlich. Er wird aber schon auch draußen Zeug machen. Ich denke, es wird mich unterhalten, aber ich bin da im Moment immer so ein bisschen eher irgendwie Downer. Es ist eher irgendwie, ich weiß nicht, ich war da schon mal viel mehr hyped, was ihn betrifft, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt es auch daher, vielleicht bin ich auf den Zug, vielleicht wird es ja jetzt wieder. Keine Ahnung.
Ich habe halt die Befürchtung, dass es wieder so ein Madman G1 wird wie vor ein paar Jahren, als er da bei jedem Match vor der Ringglocke schon die Leute angegriffen hat.
Ja.
Letztes Jahr war er ja gemeldet und dann kam er dann gleich am ersten Tag die Knieverletzung gegen Takeshita.
Ja.
Und dann ist er ja jeden Tag immer noch angekündigt worden und dann ist immer am selben Tag das Match abgesagt worden, bis dann irgendwann offiziell aus dem Turnier zurückgezogen wurde, nur um dann eine Woche nach dem G1 vom Käfig zu springen bei AEW.
Ja.
Ja. Meine Befürchtung ist, dass es halt wieder so ein Madman-Ding wird. Auf der anderen Seite, dieses Madman-Ding ist halt dann vielleicht hier so der Toru Yano-Faktor des B-Blocks.
Ja, vielleicht auch der Day-Off, ja, dann meinst du, oder was? Also so
der Day-Off, weil so ein wilder Brawl, ja, mit viel Effekthascherei, der körperlich wenig anstrengend ist. Ja, im A-Block wäre mein Day-Off übrigens Jake Lee, ganz klar.
Ja, aber langweilig halt.
Weil der schiebt dir halt einen Gummihandschuh ins Gesicht und...
Ja, genau.
Das ist ja fast schon das Gleiche, wie das Ringpolster abziehen.
Ja. Mhm. Also, ja, okay, dieser Day-Off-Aspekt, das könnte natürlich sein. Ich fände es halt Für ein G1 Schorde, da fand ich immer Turuliano besser, um ehrlich zu sein. Es hatte zumindest so ein Comedy-Element oder war für mich halt unterhaltsamer. Ich weiß nicht, ich hätte eher so typisch wie halt Renner Rita für einen Day-Off, ehrlich gesagt. Eher. War zumindest meine Überlegung in dem Blog.
Das wär auch eine Möglichkeit, ja.
Und bei Gabe Kidd weiß ich nicht. Also da bin ich mir unschlüssig. Das kann schon gut sein, dass er komplett ausflippt, auch alleine, weil er ja Tanahashi hasst und alles bespuckt und keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass es nicht so ausartet wie da vor 2 oder 3 Jahren oder wann es war.
Mhm. Ja. Das soll doch einfach mal den wütenden Neuseeländer anspucken, denn dann kann der dann direkt ausrasten. Ja. Hinare ist mit am Start. Ich habe vorhin gesagt, dass ich es ein bisschen kacke finde, dass der Great Okan im Turnier ist durch den Tag Team Titelgewinn. Bei Hinare schaut die Sache ganz anders aus. Da freue ich mich schon, dass er wieder dabei ist. Er ist zum 4. Mal mit dabei, hat 8 Punkte maximal geholt bisher. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, jetzt habe ich mir kurz die Tiebreaker noch angeguckt, bei mir landet er auf dem letzten Platz mit 4 Punkten.
Bei Hinare freue ich mich riesig. Ich bin schon Hinare-Fan. Ich finde, der passt zu New Japan wie die Faust aufs Auge. Und die Faust aufs Auge werden wir hier auch sehen. Wir werden da wieder hier viele rote Brüste sehen, ne?
Oh.
Brustkörbe sehen. Ja, ist meine Erwartungshaltung. Aber meine Erwartungshaltung ist gleichzeitig auch, dass er nicht so viele Punkte mitnehmen wird. Ich habe 6 Punkte für ihn gebuckt. Er ist damit im vorletzten Tier. Ich habe einen leider, der, ja, klar letzte ist, weil er nur 4 Punkte hat. Das ist aber nicht Hinare bei mir.
Ich vermute mal, das ist dann der gleiche Mann, der bei mir auch 4 Punkte hat, nämlich Oscar.
Ja, genau.
Ja, der zum ersten Mal mit dabei ist. Und ich glaube, also Oscar hat sich ja auch qualifiziert, jetzt gerade ganz frisch mit dem Sieg über Yujiro. Also ich freue mich schon drauf, dass er im Turnier ist und da habe ich richtig Bock drauf. Ich sehe ihn aber halt vom Standing her hinter seinem Tag-Team-Partner. Und deswegen hat Yuto Ice von mir auch eben 6 Punkte in der Abrechnung und Oscar bekommt 4.
Ja, ist deutlich mindestens ein Schritt hinter Yuto, finde ich schon. Er hat sich sehr, sehr ordentlich gemacht. Also sagen wir auch immer wieder. Ich bin wirklich gespannt, weil diese ganzen so viele Single-Matches habe ich schon lange nicht mehr von ihm dann halt gesehen auch. Da bin ich wirklich gespannt. Und es sind ja auch wirklich Top-Leute dabei. Also die können auch wresteln. Da kann er sich auf die auch ein bisschen verlassen. Nichtsdestotrotz, es ist sein erster G1. Er ist nur Tag-Team-Wrestler, noch viel deutlicher als Yuto Ice. Er ist ein bisschen das Big Monster, was die Japaner schon mögen. Ja. Aber er wird nicht viele Punkte machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sehe da eigentlich nicht mehr als 4 wirklich. Ich habe auch nur 4 getippt.
Ja. Ich schaue gerade nochmal auf den letzten Tag, was wir da haben. Da hattest du ja Oscar als potenziellen Spoiler für Yuya.
Mhm. Aber Yuya gewinnt trotzdem. Das war nur
aber
die.
Yuya gewinnt bei dir und bei mir gewinnt tatsächlich Oscar, weil ich der Meinung bin, dass dieses Match nicht der Main Event ist und dass du praktisch diese mögliche Tiebreaker-Situation anheizt, indem Yuya direkt am Abend gegen Oscar verliert und die anderen aber dann auch nicht nachziehen können.
Ja, ich habe auch einen großen Sieg für Oscar, das ist bei mir gegen Zack Sabre. Also einen großen Namen, tatsächlich.
Da habe ich halt auch schon wieder sehr Bock drauf auf das Match. Einfach um zu sehen, wie Oscar, dieser Riesenkerl, von Zack verbrezelt wird.
Ja, genau. Und Zack, wie gesagt, der Mann ist einfach ein Phänomen, der kann halt auch diesen Stil. Bisher, also der kann es ja gegen alle Körper wresteln, so. Und ich denke auch, das wird mit Oscar funktionieren und das ist halt dann der eine große Name, den er besiegen darf bei mir. Ich denke, das ist ja dann oft so, wenn die nur 4 Punkte haben, dürfen sie einen großen dafür besiegen.
Und ich freue mich tatsächlich darauf, dass wir wieder einen Riesen im Turnier haben und dass dieser Riese aber nicht wie Fat Fuck Farley einfach nur dasteht und klotzt ist und schwitzt, sondern dass der Typ halt was kann.
Ja.
Ja, also dass wir da fast schon wieder auf Giant Bernard-Levels sind.
Ja, das war ein bisschen vor meiner Zeit, leider.
Der war im G1 auch immer ganz, ganz, ganz ordentlich. Also da freue ich mich schon drauf, da habe ich Bock drauf. Ja, unser Mann, ja, unser deutscher Mann im G1. Mhm. Ja, er kann ja nur besser abschneiden als die Fußballer.
Wow. Wow. Julian Nagelsmann, gefällt das. Ja.
Ja. Vor allem, wenn er auf sein Abfindungskonto guckt.
Ja. Die Leute haben aber so viel Geld, ich bin mir klar, der nimmt das mit, aber ich glaube, der ist da eher schon so im Ego gekränkt, dass er lieber weitergemacht hätte. Vermute ich, weiß ich nicht. Aber für die ist ja Geld egal. Also.
Ja.
Und Oscar, um da nochmal, das habe ich auch schon dreimal erzählt, mache mir aber das Gefühl, ich wiederhole mich so stark, aber trotzdem nochmal hier erwähnt, es gibt ein super cooles YouTube-Video mit ihm von einem japanischen YouTuber, oder war der Japaner? Ich glaube schon, der den quasi. Vielleicht haben sie es auch nur gestellt, wenn dann was gut, der den zufällig getroffen hat, mehr oder weniger.
Straßenfotograf.
Ja, genau, Straßenfotograf. Und die dann einfach ein super cooles Interview haben, wo er wirklich super nett ist und so sympathisch rüberkommt. Wenn er diese Seite auch mal irgendwie im Ring zeigen kann, dann sieht er auch Babyface-Potenzial, um ehrlich zu sein. Bisher ist es ja immer eher der böse Deutsche, der deutsche Begriffe schreit.
Moin!
Ja. Natürlich trotzdem ein bisschen facig wegen Yuto Ice schon alleine, ne? Aber ja.
Ich fand übrigens sein Match gegen Yujiro, also das Match mit Yujiro war halt auch wieder House of Torture Shenanigans bis zum geht nicht mehr. Mhm. Bis dann halt am Schluss Yuto Ice mit dazu kam und dann haben die beiden ja mit ihrem Tag Team Finisher dann praktisch Yujiro weggepackt und nachdem der Three Count eben durchgegangen ist, dass Yuto Ice sofort da war und sich auf ihn geschmissen hat vor Freude. Das war auch wieder so schön anzusehen.
Ja, also bei denen hat man wirklich das Gefühl, die sind echt befreundet. Die waren gemeinsam in Deutschland. Der hat wohl bei denen auch gewohnt oder sowas. Die kennen sich dann jetzt mittlerweile ewig und waren auf der ganzen Welt unterwegs. Also schon also irgendwie.
Da ist die Betonung bei dem auf den Brother in Knockout Brothers.
Ja, schon eher. Ja,
ja, das ist schon sehr cool zu sehen. Ja gut, dann sind wir durch beide Blöcke durch. Nochmal zusammenfassend, ich tippe auf Julia als Sieger.
Hm, ich auch.
Genau wie du.
Hm.
Und dann warst du jetzt ja noch so fleißig und hast ja noch die Maschine gefragt.
Ach, ich nenne sie Naomi.
Und Claude.
Ja, genau. Zwei dumme, ein Gedanke. Ja. Also ich habe meine Verlobte gefragt, die jetzt, ich sag mal, nur peripherer Wrestling-Fan ist, also die muss halt vieles aushalten durch mich. Und die hat mehr so ein bisschen nach Aussehen getippt und nach Klang und ein paar kennen sie ja. Ja. Und bei der hat überraschenderweise Takeshita gewonnen und zwar ohne Punktverlust, der hat jedes Match gewonnen. Und bei Claude, das ist meine, also von der Arbeit her, meine Lieblings-KI, weil die sehr gut mit Skripten kann, meiner Auffassung nach. Also quasi das, was ich dann beruflich mache, kann die mich da gut unterstützen. Die habe ich dann jetzt einfach mal zweckentfremdet und sie gefragt, was sie denkt, wer denn den G1 gewinnt und auch das Sheet, was du uns gemacht hast, einfach durchtippen lassen und dann auch noch eine Begründung gefragt. Tatsächlich. Und bei ihr hat Umino gewonnen, Shota Umino, und Takeshita kommt da ins Finale. Lustigerweise hat er ein relativ ähnliches Halbfinale wie ich. Er konnte aber meinen Tipp nicht. Takeshita gegen Newman und Tsuji gegen Umino hatte die KI hier. Und seine Booking-Logik dahinter ist, hat er gesagt, der Zeitpunkt ist reif. Umino wird seit Jahren als kommender Ace aufgebaut, hat aber den ganz großen Moment noch nicht bekommen. Er hat inzwischen alles durchlaufen. Exkursion, Rückkehr, Titelgewinn. Nur der G1-Sieg fehlt im Lebenslauf. Und New Japan hat ihm gerade erst gestern den Global Title weggenommen. Das ist für mich das stärkste Signal. Hä, what the fuck? Das hat der Typ einfach auch die KI gefragt im Reddit. Sehe ich jetzt erst.
Wahrscheinlich ist es die KI im Reddit.
Dumm. Okay.
Ja, du bist doch schaut. Megapenis 69.
Ja, also er hat dann auf jeden Fall so eine richtig schöne, lange Begründung geschrieben, kann man halbwegs nachvollziehen, aber ich denke nicht, dass du recht hast, Claude. Tut mir leid. Shota Umino. Mm-mm.
Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir alle, die jetzt Tipps abgegeben haben, menschlich oder auch nicht, mm-hmm, Yota Tsuji, Callum Newman und Konosuke Takeshita im Halbfinale.
Die drei haben alle, ja. No. Ja.
Kann er nur klappen, so. Kann er nur klappen.
Ja, also, ich finde auch schon scheiße, dass wir beide Uemura haben, weil dann gewinnt er nicht. Ich hätte es mir echt gewünscht, dass er gewinnt. Warum, was, du warst doch ganz auf einen anderen Hype-Train als ich. Oder nicht?
Ja, aber Minoru Suzuki nimmt nicht teil.
Ach so, na, das ist das Problem, ja, okay. Naja, gut, dann frage ich halt Guido, ob der vielleicht nächstes Jahr wieder mitmachen kann.
Das wäre eine Idee. Vielleicht könnte man Scott Steiner auch nochmal ausfragen.
Ach Gott, Herr Mimmel, lass ihn lieber, wo er ist. Lass ihn lieber, wo er ist.
Übrigens, Name, den ich jetzt auch direkt schon so gerne auf der Wunschliste hätte für New Japan, ganz frisch, der ehemalige Sheamus,
ja,
der bei der WWE seinen Vertrag nicht verlängert hat, das wäre auch so ein Typ.
Also,
den hätte ich auch gerne mal so ein paar Never-Title-Matches.
Ja, vor allem ist der noch richtig gut in Shape. So. Der macht ja auch nur Fitness-Videos, Zeug und sowas, oder? Wenn ich da richtig informiert bin. Ja, da heißt es ja auch AW, bla bla bla. Weiß man nicht so genau. Vielleicht macht er beides. Ich persönlich war nie Sheamus-Fan. Bin ich early. Hat mir nie was gegeben. Aber dieses Hard-Hitting, das können wir ja von mir aus ausprobieren. Von mir aus, also ich habe damit jetzt kein Problem. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der zu AW geht. Warum auch nicht? Die haben nicht so viele Leute.
Am Schluss landet er bei Impact.
Hä, warum nicht?
Ja, also, warum nicht? Ja, das war jetzt auch gar nicht böse gemeint. Warum nicht? Ich meine,
da könnte World Champion werden vermutlich, oder? Heißt das bei denen World Champion? Ja doch.
Ja.
War TNA aber nicht irgendwie mit WWE verbandelt oder ist das schon nicht mehr? Also nicht verbandelt im Sinne von, das gehört denen, aber die hatten doch auch so austauschmäßig.
Ja, das ist ja so die Erweiterung zu NXT.
Ja, und dann kaufen sie
ihn. Und damit wäre der Fuß auch schon wieder drin, der Bro-Kick-Fuß.
Wie alt ist denn der eigentlich?
Der ist Mitte 40.
Was? Ich habe gedacht, der ist viel älter, weil man den schon 100 Jahre kennt.
Oder?
Ich kenne den doch schon zu Anfang, also Mitte der 2000er, oder nicht?
Ah, okay, du hast recht, 48.
Ah ja, gut. Ich hätte trotzdem gedacht, dass er schon näher und also dass er eigentlich schon 50 sein könnte. Aber das kommt halt, weil man den schon so lange kennt auch. Also.
Ja.
Ja.
Ich hätte jetzt halt aufgrund seiner Shape wieder irgendwie jünger gesehen.
Ja, also körperlich macht der einen topfitten Eindruck, ja. Kann man nichts sagen. Matches habe ich schon ewig nicht mehr gesehen von dem. Also ewig. Weiß nicht, wann der auch, hat der mal bei WWE noch mal gewrestelt irgendwann?
Der war ja sogar jetzt in der Abschiedstour von John Cena so ein ganz wichtiger Faktor. Da gab es irgendwie so ein Multi-Man-Match mit ihm und Cena und Rey Mysterio, wo es zu dritt dann den Five-Knuckle-Shuffle zeigen wollten. Und Cena stand ganz links von der Hardcam aus gesehen. Und Sheamus hat ihn gepackt und hat ihn in die Mitte gezogen, weil der Fokus muss auf Cena sein. Deswegen muss Cena in der Mitte stehen.
Ah, okay.
Ja, und hat mit ihm Platz getauscht sozusagen. Und das ist einfach auch nochmal so ein Finger zeigt, dass der Kerl halt auch einfach das Wrestling versteht.
Ja, und so als Typ, da liest man ja auch überall, auch bei den AW-Menschen und so, dass der eigentlich menschlich müsste ja anscheinend okay sein. Also jeder versteht sich mit dem und so. Also das scheint schon okay zu sein. Ja, also warum nicht? Ich meine, der kann ja auch einfach mal so eine Tour mitmachen oder sowas, wenn er Bock hat.
Ich muss ihn gar nicht zwingend komplett im Kader haben, aber mal so eine Tour, vielleicht mal einen Auftritt.
Ja.
Wie gesagt, Never Division könnte ich mir echt gut vorstellen. Oder so ein Matchchen gegen Gabe Kidd.
Ja. Aber der ist verrückt. Weiß nicht, ob du es wusstest.
Echt?
Ja.
Vielleicht sagt er Fuck Sheamus.
Ja. Sheamus darf er dann nicht mehr sagen.
Ja, stimmt.
Ich weiß gar nicht, wie der Fug nicht heißt.
Farrelly.
Farrelly, okay.
Sean Farrelly, glaube ich, heißt er irgendwie so. Da muss man natürlich noch was machen am Namen.
Ja. Muss irischer werden, auf jeden Fall.
Muss irischer werden. So, damit wären wir durch. Bewertungen müssen wir heute keine abgeben, weil wir haben ja jetzt ein Preview gemacht und kein Review.
Heidenei.
Planmäßig würden wir uns dann wieder hören, wenn der G1 vorbei ist.
Mhm.
Und wir dann die, was sind's, 93 Matches gesehen haben und komplett ausgelaugt sind und keinen Bock mehr haben auf Wrestling bis auf Weiteres.
Ja, das ist ja immer so. Also, Stand jetzt freue ich mich sehr drauf. Ich habe richtig Bock. Und irgendwann dazwischen denkt man sich, boah, schon auch viel. Und am Ende denkt man sich, boah, cool, aber es ist auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Es ist ja dann doch auch irgendwo viel zu gucken. Ne? So fühlen sich WWE-Fans jede Woche.
Mhm. Ja, vor allem, weil jetzt halt die erste Show jetzt am Samstag ist und dann ist eine Woche Pause, ja, weil die müssen ja aus den USA wieder zurück nach Japan. Mhm. Ja, und dann ist ja wieder alles sehr eng getaktet, ja, die restlichen drei Wochen.
Kommt mir aber gelegen, weil da bin ich noch in Prag und da weiß ich nicht so genau, ob ich das dann in Prag gucke, dann kann ich es einfach unter der Woche irgendwann entspannt schauen.
Das war genau auch mein Gedankengang. Weil mir einfach die japanischen Ausstrahlungszeiten deutlich besser liegen als die US-amerikanischen. Ja, also Tag 1 werde ich mit Sicherheit nicht live schauen.
Ja, sowieso nicht. Aber halt auch am Sonntag dann, wenn wir dann da zurückfahren und so.
So. Das klingt doch noch am Plan.
Yes, yes.
Gut. Was jetzt auch nach dem Plan klingt, wenn ihr über frühere Tippspiele von uns zum G1 euch informieren möchtet, wäre, dass ihr mal ins Archiv beim Wrestling Talk Radio guckt, unter wrestlingtalkradio.de. Ja, da haben unter anderem der Chris und ich auch schon in der Vergangenheit den G1 durchgesprochen,
oh ja,
mit Previews, mit Reviews. Ja, wir haben phasenweise sogar jeden Tag in einem Projekt mal einzeln besprochen mit so Mini-Reviews. Darüber hinaus gibt es noch ganz viele andere Podcasts. Also wenn ihr über Wrestling, über New Japan Rand euch hinaus informieren möchtet, einfach mal bei den Jungs von Wrestling Talk Radio reingucken. Und Chris, du wirst uns jetzt vielleicht gleich noch sagen können, wo man sich denn informieren kann, wenn man das Wrestling auch mal links liegen lassen möchte und sich eher so im nerdigen Bereich verlustieren will.
Ja, da haben wir natürlich auch was für euch und das Ganze nennt sich dann Abwärts, weil alle unsere Formate mit Ab beginnen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schlau von uns gewesen und auch in langer Hand geplant. Zum Beispiel unser Flaggschiff-Format Abgestaubt, das beschäftigt sich immer mit Retro-Themen und zwar ein Beispiel wäre die aktuelle Abgestaubt-Folge Nummer 91. Da geht's um Metallica und zwar nicht um die Band, sondern eigentlich um das Black Album. Ja, da geht's dann auch ein bisschen um die Band natürlich, klar. Aber hauptsächlich ist das der Aufhänger, weil wir da nämlich im Moment auf der Road to 100 sind und die Ausgabennummer, ja, soll ein Thema aus dem Jahr sein. Also quasi die 91 behandelt ein Thema aus dem Jahr 1991, die 92, die jetzt dann bald kommt, in 1 bis 3 Wochen von dem Zeitpunkt aus, an dem ihr es hört, ist quasi dann eben auch ein Thema aus dem Jahr 1992 und das ist dieses Mal Super Mario World, der Super Nintendo Klassiker schlechthin, würde ich sagen. Da freue ich mich schon sehr darauf, mit euch drüber zu sprechen. Wenn aber ihr einfach zum Beispiel mal Stefan privat kennenlernen wollt, ja, dann ist es zwar rein rechtlich nicht erlaubt, ihn per E-Mail anzuschreiben, könnt ihr aber machen. Was aber erlaubt ist, ihr könnt Abgekupfert hören. Das ist ein Format, ein relativ junges Format von uns, das aktuellste im Appverse-Feed. Da stellen Sven, Stefan und ich uns jeweils 5 Fragen. Die sind ganz wild durcheinander. Zum Beispiel in der ersten Episode, glaube ich, war das, habe ich euch mal gefragt, ob ihr lieber Senf oder Ketchup mögt. Kann aber auch mal deep werden. Ist ein Schleckermaul-Format geworden. Kann man mal reinhören. Wenn man nicht nur reinhören will, sondern uns auch folgen auf sozialen Medien oder gucken will, wie ist denn eigentlich der Link zum YouTube-Kanal? Oder kann ich diese Scheiße hier auch auf Spotify hören? Oder habt ihr eine Webseite? Gibt's denn vielleicht auch irgendwo einen Link zu Blue Sky? Ist das möglich? Oder was zur Hölle bietet ihr alles an? Sprecht nicht weiter. In der Folgenbeschreibung gibt es einen Wanderlink. Klickt da einfach drauf. Und dann werdet ihr geholfen.
Perfekt. So, Leute, wir haben richtig Bock drauf, dieses kleine Podcast-Projekt für uns und für euch zu machen. Aber noch mehr Bock hätten wir drauf, das Projekt mit euch zu machen. Und jetzt kommt ihr da ins Spiel. Liked, teilt, kommentiert unsere Episoden, sendet uns euer Feedback. Alle Informationen dazu gibt's unter triple-s.rocks. Chris, wie kam auf diese Adresse?
Weil wir rocken.
Ah ja, okay. Schön. Fuck du rocken. das war der falsche Text. Vielen Dank für eure Unterstützung, heißt natürlich. Und dann bedanke ich mich an der Stelle auch noch bei dir, Chris, für die Zeit, die du genommen hast für die Ausgabe. Und dir und euch allen da draußen wünsche ich, dass euren Taschenrechnern während des G1 nicht der Saft ausgeht. Und sage an der Stelle einfach bis zum nächsten Mal. Stay strong, stay in style, stay strong style. Ciao.
Tschüss.